Ja, ich möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken, dass ich hier bei euch sein darf, diese 2 Tage. Auch herzlichen Dank, dass ihr mich dann auch morgen Abend schon wieder ziehen lasst, weil da kurzfristig sich die Pläne geändert haben. Und ja, vielleicht ein paar Worte noch zu mir oder zu uns. Ich bin zwar jetzt hier physisch allein, aber auch nur physisch. Da hinten dran steht Moni und unsere 5 Kinder. Die so von 25 bis 18 Jahre alt sind. Wir leben in Müllendorf, direkt bei Eisenstadt, und sind dort mit den Familien Mauerhofer und Kolesnikow zusammen in einer Gemeindegründungsarbeit. Soll ich auch herzliche Grüße ausrichten von Mauerhofer, sind auch in unserer noch kleinen Hausgemeinde, so 20, 25 Geschwister sind wir, die sich regelmäßig sammeln. Und als Familie, ihr merkt es, ich komme aus Deutschland, aber meine Frau ist Österreicherin, die Kinder haben beides, aber fühlen sich als Österreicher. Und wir waren 16 Jahre lang in Russland gewesen als Missionarsfamilie und sind 2008 dann zurückgekommen, eben nach Österreich, und wohnen jetzt in der Nähe von Eisenstadt. Soweit genug, ansonsten, wenn wir bei den Mahlzeiten zusammen sind, da kann man ja noch miteinander plaudern. Das Thema, das haben manche von euch schon mal gehört. Ich denke, dass von daher auch dann die Einladung kam, und zwar in St. Johann bei der Glaubenskonferenz. Vor 3 oder 4 Jahren war das gewesen, glaube ich. Da hatten wir schon mal dieses Thema gehabt, über die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ich möchte heute Abend mehr so eine Hinführung dazu haben und uns einführen in das Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist ja etwas schwieriger vorzustellen. Gott Vater, gut, mit einem Vater kann man was anfangen. Der Herr Jesus Christus, der für uns hier gelebt hat, gestorben ist, jetzt zur Rechten des Vaters sitzt und uns vertritt. Klar, damit können wir auch was anfangen. Aber der Heilige Geist, das ist irgendwie was anderes. Und zu dem Heiligen Geist eine Beziehung aufzubauen, zu jemandem, den man nicht sieht, den noch niemand gesehen hat, und zu jemandem, der ganz, ganz diskret ist. Der Heilige Geist, der nimmt sich ganz gerne zurück. Der Heilige Geist ist ein Diener. Wann immer und wo immer er kann, dient er. An Ungläubigen und an Gläubigen. Auf verschiedene Arten und Weisen. Und er ist derjenige, der ständig schiebt und zieht. Und sein Auftrag und seine große Freude ist es, wenn er jemanden zu Jesus hingezogen hat. Und wir sehen zum Beispiel in der ganzen Bibel, dass nie zum Heiligen Geist gebetet wird. Also er fühlt sich am wohlsten, wenn er so im Hintergrund ist und gar nicht so groß wahrgenommen wird, aber sein Wirken, das wird sehr wohl wahrgenommen. Der Heilige Geist ist eine Persönlichkeit. Der Herr Jesus sagt zwar, und so habe ich das Thema heute Abend auch genannt, dass der Heilige Geist Kraft vermittelt. Noch ein kurzes und ihr werdet Kraft empfangen, und dann ist der Heilige Geist gekommen. Und es gibt manche, die reduzieren den Geist auf eine Kraft und verlieren dabei sehr vieles. Die Bibel sagt eindeutig, der Heilige Geist ist eine Person, der ich wehtun kann. Eine Person, die ich traurig machen kann, so wie Eltern betrübt sein können über ihre Kinder oder Kinder betrübt sein können über ihre Eltern. Wenn sie mit einmal, wenn ihnen Schmerz zugefügt wird, wenn sie mit einmal denken oder erkennen, auch die Eltern entsprechen nicht dem, was ich eigentlich mir gewünscht habe, erwartet habe. Enttäuschung schafft immer Schmerz. Und die Bibel sagt, auch der Heilige Geist kennt diesen Schmerz der Enttäuschung, wenn wir ihn betrüben durch Sünde, indem wir Gott vernachlässigen, gar nicht nach Gott fragen. Das ist immer auch ein Affront für den Heiligen Geist. Aber das Wort Kraft wird für den Heiligen Geist verwandt, für das, was er uns bringt. Kraft zum Leben. Aber wer braucht eigentlich Kraft? Und Kraft wozu? Es gibt ja Leute, die haben unheimlich viel Selbstdisziplin. Ein Stück weit bewundere ich solche Menschen. Manchmal wünschte ich mir mehr davon für mich selbst. Und die stehen dann vielleicht in der Gefahr zu sagen, ja, wozu brauche ich eigentlich den Heiligen Geist? Es gab ja alles mehr oder weniger, so weit, so gut, Auch als Christ klappt es mehr oder weniger gut. Ich stelle mir den Wecker auf 6 Uhr morgens und dann mache ich meine stille Zeit. Ich gehe in die Gemeinde, ich bringe mich in die Dienste ein. Und das klappt doch ganz gut. Und das schaffe ich einfach, dazu sind die Kräfte da. Wozu brauche ich dann den Heiligen Geist? Aber wir alle brauchen den Heiligen Geist. Ich habe einmal nachgeschaut, wie wird unser Leben definiert? Und man kann das Leben als einen einzigen großen Stress bezeichnen. All das, was wir erleben, das ist Stress. Sogar Weihnachten gehört dazu, laut offizieller Stresstabelle. Ich habe so einen Stressfaktorenindex gefunden und da wird die Intensität der Belastung von 1 bis 100 angegeben. Da wurden Leute gefragt und da wurde gesagt, also wenn du etwas überhaupt nicht als Stress empfindest, dann ist das 0 oder 1 oder ganz, ganz unten. Aber wenn es so viel Stress ist, dass du meinst, ich pack's nicht mehr, dann bist du irgendwo schon kurz vor 100. Und dann wurden Fragen gestellt, was ist alles Stress in deinem Leben? Und es ist interessant, was da alles gefunden wurde. Kleine Gesetzesübertretungen. Da war der Mittelwert bei den Befragten 11. Also diejenigen, die mal geblitzt werden oder dann ein Knöllchen hinter dem Scheibenwischer Strafzettel haben oder so. So ist es ärgerlich, aber da ist das Leben nicht gleich vorbei. Man hat gelernt, sich damit zu arrangieren. So diese kleinen Gesetzesübertretungen. Stressfaktor 11. Das variiert natürlich, der eine nimmt sich mehr zum Herzen und der andere, der ist da großzügiger. Aber so das Mittelmaß hat man festgestellt, das liegt so bei 11 ungefähr. Dann Weihnachten. Aber es ist noch im aushaltbaren Bereich. Stressfaktor 12. Da braucht man noch nicht allzu viel Kraft, um das zu bewältigen. Hypotheken, Schulden unter einem Jahresgehalt, da hat mich wiederum überrascht, wie niedrig da der Stressfaktor ist, der liegt bei 17. Auch ein Stressfaktor, man kann damit eigentlich recht gut umkommen oder umgehen. Ärger, das Umkommen kommt bei den höheren Stressfaktoren. Ärger mit dem Chef, da liegt man schon so bei 23. Oder die Änderung der beruflichen Stellung, wenn man sich ganz neu einstellen muss auf einen neuen Chef, auf neue Arbeitskollegen, neuer Anfahrtsweg, das liegt dann bei 29. Eine Hypothek oder Schulden über einem Jahresgehalt, da hat man so den statistischen Mittelwert bei 31 Punkten entdeckt. Und schließlich Entlassung oder Arbeitslosigkeit, da ist man dann bei 45 angekommen. Das sind so mehr oder weniger alles Dinge, mit denen kommen wir klar. Und das kostet jetzt nicht zu viel Kraft, aber man muss ja auch bedenken, manche Dinge kommen ja auch gleichzeitig. Es kommt ja nicht alles hübsch nacheinander. Und wenn man dann den Ärger mit dem Chef bewältigt hat, erst dann kommt Weihnachten, sondern Weihnachten ist manchmal auch dann, wenn man gerade schlechte Zeiten mit seinem Chef hat. Dann kommen 2 Stressfaktoren zusammen und das könnte man ja beliebig fortsetzen. Also das Leben kostet Kraft. Das Leben ist eine Anstrengung. Und vor allen Dingen, wenn es dann in den familiären Bereich geht. Das ist ja alles etwas, was mehr oder weniger an der Außenseite unseres Lebens ist. Aber wenn es ins Innere des Lebens hineingeht, in die Familie, das ist interessant, wie dort die Stressfaktoren angesiedelt werden. Ein Kind verlässt das Elternhaus, Stressfaktor 29. Wir haben 5 Kinder, also wir werden einen Stressfaktor von 147 durchmachen im Laufe der Zeit. Dann Gesundheitsprobleme eines Familienmitgliedes. Da ist man schon bei 44 auf einer Skala von 100. Wir merken, das geht einem viel näher als der Streit mit dem Chef. Da kann man ja in den Gesundheitsproblemen eines Kindes bringt man 2-mal Streit mit dem Chef unter. Laut Statistik. Eine eigene Krankheit oder gar Behinderung liegt irgendwo bei 53. Der Tod eines Angehörigen liegt dann schon bei 63. Eine Trennung, eine eheliche Trennung, liegt bei 65 eine Scheidung, liegt dann schon sehr hoch bei 73 und getoppt wird das Ganze dann natürlich von dem Tod eines Partners und da ist die Skala bei 100. Und das Interessante ist, alles was so außen ist, Beruf und so weiter, Schulden, Hypotheken, Hausbau, Haus oder Auto kaufen, all diese Dinge, das ist alles irgendwo im kleineren Bereich, auch wenn ich mich darüber ärgert. Aber dann, wenn es an die Familie geht, damit einmal merken wir, boah, hier geht es mit einmal rasant hoch. Weil es ans eigene Leben geht. Und wir merken das aus unserer Erfahrung, das sind die Dinge, die wirklich viel Kraft brauchen. Aber der Herr Jesus hat uns Kraft versprochen. Uns geht es ja so viel besser als allen anderen Menschen. All die Probleme, die hier sind, vor allen Dingen der eheliche Trennung, Scheidung, das ist ja Alltag geworden in dieser Welt. Und da merkt man erstmal, unter was für einem Druck die Menschen stehen, die solche Wege gehen, was das für Kräfte sind, die ihnen da abverlangt werden und sie haben keine Kraftquelle. Und uns geht es so viel besser. Wir haben eine Kraftquelle und der Heilige Geist ist uns geschickt worden als jemand, der uns diese Kraft bringt. Wir haben gefragt, ja, wer braucht eigentlich Kraft? Und die Antwort, ich brauche Kraft. Wir können auch unser christliches Leben nicht meistern, wenn wir nicht eine besondere Kraft von Gott bekommen. Und es ist eine ganz besondere Kraft. Das Wort für Kraft kennt ihr sicher alle. Jeder von euch kann etwas Griechisch, auch wenn es vielleicht nicht in der Schule gelernt hat. Wer weiß das Wort für Kraft? Das Griechische.
Dynamis.
Genau. Mit Dynamit ist nicht zu spaßen. An dem Wort, was für die Kraft verwendet wird, da merken wir, der Heilige Geist ist nicht jemand, den wir in den Griff kriegen können. Er ist immer unberechenbar. Es gibt Gesetzmäßigkeiten. Die Bibel sagt uns, wann der Heilige Geist und wodurch der Heilige Geist betrübt wird. Wir wissen, wodurch wir ihn erfreuen können. In einem Rückschluss können wir das daraus ziehen. Da gibt es ganz klare Gesetzmäßigkeiten. Aber auch wenn wir jetzt am Wochenende einiges über den Heiligen Geist lernen werden, meint nicht, das wäre ein Rahmen, in den der Heilige Geist schön reinpasst und wir haben ihn dann im Griff. Man kann ihn nicht im Griff haben, er ist eine Person. Er wirkt so, wie er will. Und oft wirkt er völlig unvorbereitet, wo wir gar nicht drauf vorbereitet waren. Auf dem Weg hierher habe ich von Edwin Orr Vorträge gehört. Edwin Orr hat sehr viel über Erweckungsbewegungen geschrieben. Es ist ganz erstaunlich, wie Erweckungen beginnen. Wie Menschen, Christen, in aller Regel Christen, geistlich ausgetrocknet sind. Und sie schreien zu Gott und bitten, dass er doch irgendwas tut. Und dann mit einmal offenbart sich die Kraft Gottes und sie erkennen ihre Sünden und tun Buße und Erweckung bricht an. Da hat sich niemand vorher vorgenommen, liebe Gemeinde, wir versammeln uns am ersten Sonntag im Monat und da tun wir Buße. Das funktioniert nicht. Das hat sich noch niemand vornehmen können, dann und dann tue ich Buße. Aber der Heilige Geist, er greift mit einmal in das Leben hinein, des Christen, oder er greift an das Leben heran, des noch nicht Christen, und wirkt, und mit einmal geschehen Dinge, die wir oft nicht mehr unter Kontrolle haben, weil er eine Person ist. Er ist die Person, die uns die Kraft bringt. Woher kommt die Kraft, die ich zum Leben brauche? Und wir brauchen ja eine riesige Kraft. Wir brauchen eine Kraft, die uns Tag für Tag hindurchbringt. Wir brauchen eine Kraft, die mich mehr oder weniger heil durch all die Versuchungen jeden Tag durchbringt. Wir brauchen eine Kraft, die uns am Arbeitsplatz bestehen lässt. Wir brauchen eine Kraft für den manchmal kräftezehrenden Alltag in der Familie. Wer eine größere Familie hat, wir haben 5 Kinder, das heißt, es sind 7 individuelle Interessen, die man unter einen Hut bringen muss. Das ist manchmal kräftezehrend. Aber es gibt eine gigantische Kraft, ein Kraftwerk, was angezapft wird. Und diese Kraft, die kommt aus dem Himmel, von Gott selbst. Der Tag, an dem diese Kraft gekommen ist und uns seitdem zur Verfügung steht, das ist Pfingsten. In Apostelgeschichte 1, Vers 8, da heißt es, wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen. Also diese Kraft hat nur, wer den Heiligen Geist hat. Diese Kraft haben nur Christen. Und wer noch kein Christ ist, der kann wirklich nur neidisch auf die Christen schauen und sich wundern, wo sie die Kraft herhaben. Ohne Christus, der den Heiligen Geist gesandt hat, wird man diese Kraft nicht bekommen. Auch wenn es um den Heiligen Geist geht. Der Heilige Geist ist ein Diener, aber er ist gesandt worden von Christus und alles, alles hängt an Christus und an meinem Verhältnis zu Christus. Und wer Christus nicht hat, wird den Geist niemals haben. Und wer Christus nicht hat, hat nicht die Kraft, die der Geist uns bringen soll. Deswegen ist er gesandt worden. Wir brauchen diese Kraft zum Leben. Und wie könnte man diese Kraft, die der Heilige Geist gebracht hat, beschreiben? Mir sind da drei Bilder eingefallen und anhand dieser Bilder möchte ich das Wirken des Geistes beschreiben. Das haben die meisten von euch wahrscheinlich schon mal gesehen. Das steht in Schwimmbädern, in Sportstadien, in Einkaufszentren. Das ist ein sogenannter Defibrillator. Der dient dazu, oder der setzt eine elektrische Impulskraft frei, die das Herz von außen zum Schlagen bringt. Also wenn jemand zusammenbricht, Herzinfarkt, das Herz schlägt nicht mehr, dann kann man diesen Defibrillator nehmen, der ist an einem Kasten, nimmt ihn schnell, legt die Elektroden hier drauf und drückt aufs Knöpfchen und ein starker Stromstoß geht durch das Herz und bringt ein Herz, was schon gestorben war, wieder zum Schlagen. Ein Defibrillator. Das ist das erste Wirken des Heiligen Geistes. Der wirkt wie ein Defibrillator. An den Menschen, die kein geistliches Leben haben. An den wandelnden Leichnamen. Die tanzen können, die ein cooles Leben führen können, aber für Gott tot sind. Für Gott verloren gegangen sind, keine Beziehung zu ihm haben. Und das erste, was der Heilige Geist tut, ist, wie ein Defibrillator wirkt er von außen. Und sendet Schockstöße in dieses Leben hinein, damit das Herz aufwacht, damit es anfängt zu schlagen für Gott. Das ist das erste Bild, was wir uns anschauen werden. Das zweite Bild, das habe ich noch nie in Natura gesehen, das ist ein Herzschrittmacher. Das ist jetzt auch dieselbe elektrische Kraft, aber jetzt von innen. Und nicht mehr mit diesen mächtigen Stößen, von denen man gerade nur zwei oder drei aushält, sondern permanent. Tick, 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 gibt der Impulse. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes in den Christen. Erst wie ein Defibrillator. Und dadurch kommt man zum Leben. Und dann zieht der Heilige Geist in unser Leben ein. Und wie ein Herzschrittmacher sendet er ständig Impulse. Deswegen können wir ein christliches Leben führen. Jedes Mal, wenn du betest, ist das eine Antwort auf das Wirken des Heiligen Geistes. Jedes Mal, wenn dir was leid tut und du um Entschuldigung bittest, ob bei Menschen oder bei Gott, das liegt daran, weil der Heilige Geist in dir schläft. Denn so wie unsere Natur ist, würden wir doch nie auf die Idee kommen, um Entschuldigung zu bitten. Es liegt uns doch viel näher, uns zu rechtfertigen. Und den anderen zu sagen, dass sie uns dahin gebracht haben, dass sie uns falsch verhalten haben, das war blöd, aber schuld bist ja eigentlich du. Das ist ja unsere natürliche Reaktion. Aber wenn es mal anders abläuft und wenn wir hingehen, sagen, du entschuldige, das war einfach verkehrt gewesen von mir. Und dann nicht noch eine Anklage dranhängen. Das kommt ja nicht aus uns selbst. Das kommt, weil in uns ein Herzschrittmacher schlägt, weil der Heilige Geist uns diese Impulse gibt, wenn wir die Bibel aufschlagen, wenn wir in die Gemeinde gehen. Das sind alles Beweise dafür, dass der Heilige Geist in uns wirkt. Und das dritte Bild, welches ich verwenden möchte, das ist dann die kardiologische Rehabilitation. Das neue Leben muss trainiert werden. Und in der Reihenfolge wollen wir uns auch durch dieses Thema hindurch arbeiten. Es ist also dieselbe Kraft von außen angewandt und von innen angewandt. Bei einem Herzpatienten elektrische Kraft, bei einem geistlichen Patienten himmlische Kraft durch den Heiligen Geist, erst von außen Und dann, wenn man sich bekehrt, wenn man wiedergeboren ist, dann zieht der Heilige Geist ein und dann kommt diese Kraft, aber ganz anders dosiert und permanent von innen. Und dann eben der dritte Dienst, die Rehabilitation. Der Heilige Geist hilft uns, dieses neue Leben einzutrainieren, so wie ein Herzpatient am Anfang ja auch seine Übungen machen muss, bis er wirklich wieder richtig fit ist und mit seinem neuen Herzen oder mit seinen Ersatzteilen normal leben kann. Diese drei Bilder wollen wir uns anschauen und all dies wird uns vermittelt, wie gesagt, durch den Heiligen Geist. Unser Wille ist angesprochen, aber auch unser Wille ist ja nicht so frei, wie wir das meinen, sondern unser Wille wird befreit durch den Heiligen Geist. Ich glaube an den befreiten Willen. Oder geht es euch nicht auch so, auch als Christen, dass man manches will und doch nicht tut und sich manches vornimmt und sich selbst dabei doch im Wege steht? Und dann will man und tut man, weil der Heilige Geist den Willen freigesetzt hat. Hinter all dem, was wir tun in unserem Leben für den Herrn, steckt der Heilige Geist. Er vermittelt uns alles. Gottes Kraft, die zum geistlichen Leben erweckt. Gottes Kraft, die uns geistlich permanent am Leben erhält. Und Gottes Kraft zum Einüben eines neuen Lebensstils. Schauen wir uns das jetzt ein wenig näher an. Zunächst, der Geist wirkt wie ein Defibrillator. Also die Kraft, die zum Leben erweckt. Und da knüpfen wir an das an, was die Bibel uns einfach sagt. Nämlich, wir sind geistlich tot. Jeder Mensch ist geistlich tot. Er hat nicht dieses Leben, welches ihn mit Gott verbinden würde, welches in die Ewigkeit hineinmündet. Er hat nicht dieses Leben von Gott selbst, sondern er ist für Gott und für Gottes Ansprache tot. Das merken wir doch, wenn wir Zeugnisse geben. Menschen reagieren ganz unterschiedlich. Manche Leute sind offen, die meisten sind nicht offen. Es ist ihnen völlig gleichgültig. Oder erinnert euch an die Zeit, bevor wir den Herrn Jesus kannten. Da waren wir geistlich tot gewesen. Ich komme ursprünglich aus einem Pfarrhaus. Ich habe das alles gehört. Ich habe gehört die Gebete, die man in der Kirche so spricht. Wir haben eine Kinderbibel zu Hause gehabt. Ich war im Kindergottesdienst gewesen. Aber es hat mich nicht interessiert. Ich bin über die Bänke gesprungen, habe allen möglichen Unsinn gemacht und die Kindergottesdienstleiter waren froh, wenn sie dem Pfarrersohn wieder los waren, weil der war der Schlimmste. Da ist die ganze Zeit Evangelium gesagt worden, aber es war so fern von mir, es hat mich nicht angesprochen, bis eines Tages mit 14 Jahren mit einmal Gott ganz mächtig in mein Leben gesprochen hat. Ich bin damit aufgewachsen, dass mir gesagt wurde, du bist mit 6 Wochen getauft worden, seitdem bist du ein Gotteskind. Und diesen kindlichen Glauben, ihr Glauben, habe ich gehabt, habe mich darin wohlgefühlt. Und dann kam der Tag der Konfirmation in der evangelischen Kirche, da wird man getauft und dann mit 14 Jahren kommt die Konfirmation, Konfirmare bestätigen, dann bestätigt man das, was einem angeblich zugesprochen wurde in der Taufe. Und im Konfirmandenunterricht wurde uns das auch erklärt und wir haben das alle auf die leichte Schulter genommen. Wir haben halt unsere Katechismusfragen gelernt und das Glaubensbekenntnis gelernt und noch ein paar Lutherlieder und die Lutherdaten. Und so haben wir uns vorbereitet und war ganz klar, die Prüfung, die bestehen wir. Und dann kommt der Konfirmationstag, die Verwandtschaft kommt und bringt Geld mit und Geschenke und dies und jenes. Und dann ist der Tag da gewesen und ich habe halt im Pfarrhaus gelebt. Die Kirche war 50 Meter von uns entfernt und ich stehe da am Fenster morgens um 8:30. Da war das erste Läuten und die Glocken schlagen und ich schaue da raus und freue mich schon, meinen Konfirmationsanzug anziehen zu dürfen, meinen ersten Anzug. Mit einmal trifft es mich wie ein Blitz und ich weiß, ich bin kein Christ. Ich habe keine Ahnung, woher das kam. Niemand hat mir das gesagt. Das muss der Heilige Geist gewesen sein. Da kam so ein elektrischer Stromschlag in einen toten Menschen hinein und es hat mich gerissen. Es hat mich echt gerissen in dem Augenblick, als ich gemerkt habe, boah, ich bin doch überhaupt kein Christ, ich kann doch nichts bestätigen. Ich habe natürlich nicht den Mut gehabt, alles abzusagen. Die Verwandtschaft war schon da. Eine Stunde später habe ich dann in der Kirche gestanden und meine Sprüchlein gesagt. Aber dann hat eine Zeit begonnen, wo ich einfach keine Ruhe mehr hatte. Und wo der Heilige Geist immer wieder gesprochen hat, wo ich mit einem Christen kennengelernt hatte, die schon seit Jahren nur ein paar Kilometer von uns entfernt gelebt haben. Ich habe nie darauf geachtet. Und dann bin ich von denen angesprochen worden, eingeladen worden, die Jugendgruppe. Ich habe Jugendliche gesehen, die gebetet haben, freie Gebete, das kannte ich nicht. Und so kam eins zum anderen. Die ganze Zeit hat der Heilige Geist so starke Stromschläge in mein noch totes Leben hineingeschickt, bis ich dann 2 Jahre später zum Glauben gekommen bin. Wir sind geistlich tot. Der Mensch reagiert nicht auf Gottes Ansprache, er ist ein lebender Leichnam. Die Bibel sagt es ja ganz deutlich. Da wir tot waren in den Sünden, hat er uns samt Christo lebendig gemacht. Wir waren tot in den Sünden. Und die Aufgabe des Heiligen Geistes an toten Menschen ist es, Stromimpulse, starke Stromimpulse in die Menschen hineinzusenden. Epheser 2, Vers 1. Und auch euch, da ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden. Oder dann die nächste Stelle, 1. Johannes 3, 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tode in das Leben gekommen sind. Oder denkt an die Stelle in Lukas 15. Der Vater, der seinen Sohn verloren hat. Und da heißt es, sagt der Vater, denn dieser mein Sohn war tot. Wieso war der tot? Der hat doch gelebt. Er hat zwar unter Schweinen gelebt, aber gelebt hat er. Er hat gefuttert, zwar aus dem Schweinetrog, aber gegessen hat er. Getrunken hat er. Er hat doch gelebt. Und der Vater sagt, dieser mein Sohn war tot. Und dann merken wir, was mit dem Tod gemeint ist. War keine Verbindung zu dem Vater da. Er war für den Vater verloren gegangen. Keine Beziehung mehr. Keine Gemeinschaft mehr. Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und der erste Dienst des Heiligen Geistes ist, dass er verlorene Menschen aufsucht und dass er Stromstöße in ihr Leben hineinschickt. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, bevor du zum Glauben gekommen bist, welche Stromstöße Gott bei dir verwendet hat. Ich weiß von manchen, da war es ein Autounfall gewesen. Ich weiß von einem jungen Mann, auch aus gläubigem Elternhaus, der vor Gott davongelaufen ist, bis er eines Tages sich überschlagen hat, nachts mit dem Auto in einem Straßengraben gelandet ist, auf einer Straße, die nicht befahren ist, und 5 Stunden lang dort in einem Auto gelegen hat, als 18-jähriger Bursch und um Hilfe gerufen hat. Niemand war da. Bis schließlich zufällig ihn jemand gefunden hat. Boah, was war das für ein Stromschlag gewesen? Und am nächsten Tag, als seine Eltern ihn besucht haben, da ist er umgekehrt zum Herrn. Er hat diesen Stromschlag gebraucht. Er hat die Nacht im Straßengraben gebraucht. Wie gesagt, ich weiß nicht, was Gott bei dir verwendet hat. Aber im Rückblick, da sehen wir das oft ja viel klarer und merken, da hat Gott gesprochen, da hat Gott gesprochen. Das war jedes Mal der Heilige Geist, der von außen gewirkt hat. Weitere Stellen ist in Johannes 16. Da wird nämlich das Wirken des Heiligen Geistes an Nichtchristen beschrieben. Und wenn der Heilige Geist gekommen ist, wird er die Welt überführen. Er wird den Menschen die Augen öffnen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Ihre Sünde besteht darin, dass sie nicht an mich glauben. Die Gerechtigkeit erweist sich dadurch, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Und das Gericht werden sie daran erkennen, dass der Fürst dieser Welt schon verurteilt ist. Sünde, Gerechtigkeit, Gericht, das sind Reizworte in der Welt. Die ärgern oder man macht sich lustig darüber. Aber du kannst im Prinzip, wenn du mit jemandem kein evangelistisches Gespräch haben willst, dann sag nur 3 Worte. Sünde, Gericht, Gerechtigkeit. Damit ist der Gesprächsfaden abgerissen. Das will die Welt nicht hören. Aber das sind die Themen des Heiligen Geistes. Diese 3 Themen hat er sich ausgesucht, um an Nichtchristen zu arbeiten, und er verwendet Lebenssituationen, um sie davon zu überzeugen. Wie gesagt, dieser junge Bursche, 18-jähriger Bursche aus christlichem Elternhaus, der hat einen Autounfall gebraucht, um zu verstehen, wie sündig er ist, dass er vor dem Herrn davongelaufen war. Er hat das gebraucht, um zu erkennen, dass Gott ein gerechter Gott ist, mit dem ich nicht spaßen kann und dass es ein Gericht gibt. Und Gott sei Dank ist er umgekehrt in dieser Nacht. Aber ihr seht, das Wirken des Heiligen Geistes, so wie ein Defibrillator, er sendet so starke Stromstöße in unser Leben hinein, damit wir endlich verstehen, was es mit Sünde, mit Gottes Gerechtigkeit und mit Gerecht auf sich hat. Das sind die Hauptaufgaben des Heiligen Geistes an Nichtchristen. Und so hat der Heilige Geist an uns gewirkt. Und noch bevor ich zum Glauben gekommen bin, dann habe ich gemerkt, wie der Heilige Geist angefangen hat, seine Finger auf Dinge zu legen, die mich früher völlig kalt gelassen haben. Ich konnte mich gut verstellen. Als Pfarrerskind lernt man das leider sehr leicht. Man hat ja ein recht hohes Ansehen. Gerade wenn man in so einem kleinen Dorf aufwächst wie ich, 300 Einwohner, überall war man der Bub vom Herrn Pfarrer gewesen. Und dann ist man überall mit Vorschussvertrauen ausgestattet worden. Und wenn man nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, dann kann man das ausnutzen. Und dann gewöhnt man sich so einen Lebensstil an, wo vieles unter der Oberfläche geschieht, wovon niemand eine Ahnung hat. Aber als der Heilige Geist angefangen hat, diese Stromstöße in mein Leben zu schicken, mit einmal sind mir Dinge bewusst geworden, mit denen ich mich schon arrangiert hatte, die schon längst vorbei waren, die sind alle eins nach dem anderen wieder aufgekommen, bis ich mich total miserabel gefühlt habe und gewusst habe, vor Gott kann ich nicht bestehen. Und dann zur Entscheidung, zur Bekehrung gekommen bin. Das war alles das Wirken des Heiligen Geistes. Wie ein Defibrillator, die Kraft, die zum Leben erweckt. Der zweite Punkt, der Geist wirkt wie ein Herzschrittmacher, nämlich die Kraft, die am Leben erhält. In dem Augenblick, wo jemand zum Glauben kommt, da vollzieht Gott eine Operation am Herzen. Wir haben ein steinernes Herz, ein Herz, welches taub ist für alles, was Gott uns zuruft. Und im Augenblick der Bekehrung, da greift Gott ganz tief in unser Leben hinein. Und das hat er schon angekündigt im Alten Testament, in Hesekiel 36. Dann werde ich reines Wasser auf euch sprengen und euch so von aller Unreinigkeit und allen Götzen reinigen. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das kommt zusammen. Das neue Herz kommt nur durch den Geist, der durch den Herrn Jesus Christus gesandt wurde. Das versteinerte Herz nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und euch nach meinen Rechtsbestimmungen richtet. Es ist alleine wegen des Heiligen Geistes, dass wir überhaupt den Wunsch haben, Gott zu gefallen. Es ist allein wegen des Heiligen Geistes, dass wir gehorsam sein wollen, auch wenn es uns nicht immer gelingt. Aber wir wollen Gott gehorchen. Das ist ein Indikator dafür, dass jemand wiedergeboren ist. Der Heilige Geist ist, wie gesagt, diese Kraft, die am Leben erhält. Der Herzschrittmacher, der mir in dieser Herzoperation ins Herz hinein verpflanzt wurde, sodass es schlagen kann. In Johannes 14, da hat der Herr Jesus das angekündigt. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibe in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Hier bezeichnet der Herr Jesus den Heiligen Geist als einen anderen Beistand. Das heißt, der Heilige Geist gibt uns ständig die Impulse, die wir brauchen für das neue Leben. Es ist interessant, der Herr Jesus sagt, ich sende euch einen anderen Beistand. Das heißt, der Herr Jesus selbst ist ein Beistand. Wie haben die Apostel und die Jünger den Herrn Jesus erlebt? Der Herr Jesus war immer da, um sie zu trösten. Er war immer da, um sie aufzurichten. Er war immer da, um sie zu ermahnen. Er war da, um ihnen Aufgaben zu geben, um sie ans Werk zu schicken. Er war da, um sie zu befragen. Diese ständige Nähe Jesu, die hat jetzt der Heilige Geist übernommen. Und das ist das Tolle. So wie die Jünger den Herrn Jesus erfahren haben, so dürfen wir den Heiligen Geist erfahren. So wie der Herr Jesus ganz konkret gewirkt hat in dem Leben der Jünger, so wirkt der Heilige Geist, so will der Heilige Geist in unserem Leben wirken, wenn wir ihn nur lassen. Morgen werden wir sehen, dass wir dafür die Verantwortung tragen. inwieweit wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Einen anderen Beistand gibt er uns. Dieses Wort Beistand kann man auch als Tröster, als Advokat, als Rechtsgehilfe übersetzen. Jemand, der weiß, was ich brauche, der es besser weiß als ich. Ein Advokat. Ein Advokat weiß immer besser, was der Angeklagte braucht. Der Angeklagte weiß das nie so gut. Der könnte sich nie so gut verteidigen. Ein Advokat übernimmt das. Und das ist der Heilige Geist für uns. Ein beständiger Helfer, der unsere Interessen kennt, der weiß, was wir brauchen und uns das gibt. Und da verspricht der Herr Jesus uns was Tolles, nämlich dieser Heilige Geist ist für immer bei uns. Wisst ihr, für die Jünger war das ein riesiger Trost in dem Augenblick. Weil wann sagt der Herr Jesus das? In dem Augenblick, als er dabei ist, von ihnen wegzugehen. Und sie wussten, den Herrn Jesus haben wir nicht für immer bei uns. Zumindest in dieser leiblichen Gestalt. Aber der Herr Jesus sagt, ich schicke euch einen anderen, den schicke ich euch. Und der übernimmt die Funktionen, die ich übernommen hatte, als ich hier unter euch war. Aber der wird niemals Abschied von euch nehmen. Der wird immer bei euch sein. Und das ist ein wunderbarer Trost. Wenn du wiedergeboren bist, du wirst den Heiligen Geist nie verlieren. Der Heilige Geist bleibt immer in dir. Ich weiß, da gibt es auch Christen, die haben diese Gewissheit nicht. Wir haben ja auch in der Ukraine gelebt. Da war ich in Tschernowzi gewesen, in einer Gemeinde. Und da haben die Brüder mir gesagt, in dem Augenblick, wo ich sündige, verliere ich den Heiligen Geist. Da muss ich Buße tun und dann kommt er wieder. Und wer nicht Buße tut, in dem Zustand stirbt, der ist verloren. Das war ihre Überzeugung. Da habe ich mir gedacht, also wenn das stimmt, der arme Heilige Geist. So einen Tag mit mir leben. Rein, raus, rein, raus, rein, raus, rein, raus, rein, raus. Der wird mir leid tun. Das kann nicht sein. Und das ist nicht so. Die Bibel, die sagt uns, der Heilige Geist wohnt in uns. Er kann betrübt werden. Und es kann sein, dass der Heilige Geist nicht das in mir bewirken kann, was er will, weil er muss sich wieder um die Grundlagen kümmern, muss mich zur Buße zurückbringen. An sich würde er die Zeit gerne für was anderes nutzen. Aber ich bin im Weg gestanden und er muss jetzt wieder einfach Grundlagenarbeit machen. Aber er verlässt mich nicht. Der Herr Jesus hat gesagt, er wird für immer bei euch bleiben. Und dann sagt er, er wird in uns sein. So hat man den Heiligen Geist nicht gekannt im Alten Testament. Der Heilige Geist, es auch im Alten Testament steht, dass Menschen vom Heiligen Geist erfüllt waren, aber immer nur temporär, bis sie eine bestimmte Aufgabe erfüllt hatten. Morgen werden wir das sehen. Uns neutestamentlichen Christen wird gesagt, der Heilige Geist ist in uns. Und das ist der große Unterschied. Bevor wir Christen waren, da hat der Heilige Geist an uns gewirkt, aber immer von außen. Und er war uns immer was Fremdes gewesen. Jedes Mal, wenn der Heilige Geist was getan hat, dann waren wir wie vor den Kopf gestoßen. Und wir haben es eigentlich nicht richtig verstanden. Und wir haben es vielleicht auch geärgert, haben es nicht schön empfunden. Es war immer etwas Fremdes, was von außen an uns herangetreten ist. Aber in dem Augenblick der Bekehrung ist der Heilige Geist in uns eingezogen und jetzt ist er nichts Fremdes mehr. Jetzt ist die Sünde was Fremdes geworden. Die Sünde passt nicht mehr zu uns, aber der Heilige Geist, der passt sehr wohl zu uns, weil er in uns wohnt und nichts Fremdes mehr ist. Das ist das Tolle, was bei der Wiedergeburt geschieht. Der Geist, also die Kraft, die uns ständig am Leben erhält, jeden Tag. Paulus schreibt im Römerbrief, denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Friede. Das heißt, der Heilige Geist wirkt an meiner Gesinnung. Meine Gesinnung, das ist mein tiefstes Wollen. Das sind die Werte, die tief in mir drinnen stecken. Das ist die Baustelle des Heiligen Geistes. Da arbeitet er dran, das will er verändern. Es ist also eine neue Herzenshaltung, eine neue Gesinnung, ein neues Denken, neue Werte, eine neue Weltsicht, Menschensicht, Gottessicht, die der Heilige Geist in uns wirkt. Und ständig ist er daran, uns dahin wachsen zu lassen. Aber der Heilige Geist in uns bewirkt noch mehr. Auch in Römer 8, da lesen wir dann in den Versen 15 und 16, der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, dass ihr wie früher in Furcht leben müsstet. Nein, Ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Den Geist, in dem wir Abba, Vater, zu Gott sagen. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Der Heilige Geist ist also die Kraft in mir, die mich zu einem Kind Gottes gemacht hat und die jetzt kindliches Vertrauen in mir zu meinem Vater wachsen lässt. Es ist ja ein Prozess, ein lebenslanger Prozess. Und der Heilige Geist, so wie er sich früher zur Aufgabe gemacht hat, mir erstmal zu zeigen, was Sünde, Gericht und Gerechtigkeit ist, so hat er sich jetzt, nachdem er in mir wohnt, zur Aufgabe gemacht, in mir dieses kindliche Vertrauen zum Vater immer mehr wachsen zu lassen. Dass ich wirklich, aber lieber Vater, zum Vater sagen kann und in so einem Verhältnis mit ihm leben kann. Aber es ist noch mehr, was der Heilige Geist tut. Und es sind hier nur Auszüge. Die Bibel sagt noch viel mehr, als wir heute Abend erfassen können. Römer 8, 26, 27. In gleicher Weise nimmt sich der Geist Gottes auch unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, wie man richtig beten soll. Er tritt mit einem Seufzen für uns ein, das man nicht in Worte fassen kann. Und Gott, der die Herzen erforscht, weiß, was der Geist damit sagen will. Denn der Geist tritt für die Heiligen so ein, wie es vor Gott angebracht ist. Und da ist wirklich was Wunderbares. Der Heilige Geist ist die Kraft oder gibt mir die Kraft, die mich lehrt, mit Gott zu reden und alles mit ihm zu besprechen. Wisst ihr, es gibt Situationen, da weiß man oft gar nicht genau, was soll man jetzt beten. So ganz verzwickte Situationen im eigenen Leben oder im anderen Leben. Man hat überhaupt nicht die Weisheit, man weiß nicht, ja, wofür bete ich jetzt? Aber ich darf wissen, der Heilige Geist übersetzt mein Gebet. Oder denkt an den Zöllner, der im Tempel steht. Und der Heilige Geist wirkt an ihm. Und da ist so ein Stromschlag durch ihn durchgegangen und er ist von seiner Sünde überzeugt worden. Und er denkt mit einem Mal an all die vielen Gelegenheiten, wo er den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen hat. Und so steht er da in dem Tempel. Neben ihm steht dieser tolle Pharisäer, der alles richtig macht. Und er steht da ein paar Schritte hinten dran und vor seinem Auge laufen all die Betrügereien ab, die er in seinem Leben schon getan hat. Und er sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Das ist alles, was er sagen kann. Und manchmal sind wir vielleicht auch in Situationen drin, wo wir überhaupt nichts mehr sagen können. Wo wir überhaupt keine Worte haben. Irgendetwas, wo man über sich selbst vielleicht erschrocken ist. Wo man gesündigt hat und sich denkt, Mensch, das bringt noch nicht mal nicht Christ fertig. Das, was ich jetzt gemacht habe. Und es ist einem sowas von peinlich. Und man weiß gar nicht, wie man das vor Gott in Worte packen kann, weil es einem ja auch vor Gott so unangenehm ist, weil Gott sieht das Ganze ja noch viel, viel klarer als wir. Und da habe ich in mir jemanden, der betet dann schon, da wo ich noch nach Worten ringe, da drückt er das schon aus. Wir haben eine Schwester gehabt, die ist mit Krebs im Krankenhaus gelegen, eine Mutter von 7 Kindern. Und hat solche Schmerzen gehabt. Und sie hat gesagt, sie konnte überhaupt nicht mehr beten. Aber da war eine gläubige Schwester in dem Krankenhaus und die hat zu ihr nur gesagt, wenn sie nicht mehr beten können, sagen sie einfach Jesus, den Rest übernimmt Gott. Und dann hat sie in ihren Schmerzen da gelegen, wo sie vor Schmerzen keinen ganzen Satz mehr fertig gebracht hat. Hat nur noch Jesus, Jesus gesagt. Und der Heilige Geist hat daraus ein Gebet gemacht. Der Heilige Geist ist dafür zuständig, uns in diesem Vertrauen zum Vater wachsen zu lassen und auch unsere Kommunikation mit dem Vater am Leben zu halten, uns dahin wachsen zu lassen. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Und dann das Dritte. Wir haben gesehen, zunächst wie ein Defibrillator von außen Impulse in das Leben hinein, damit man umkehrt. Dann in dem Augenblick, wo wir umgekehrt sind, die Wiedergeburt, wie ein Herzschrittmacher wird der Heilige Geist in uns hineingegeben, damit das Herz permanent schlagen kann, so wie Gott das will, in dem Rhythmus, den Gott sich ausgedacht hat. Und wir haben dieses neue Leben, aber dann gilt es auch, dieses Leben zu trainieren. Dann gilt es, neue Verhaltensweisen einzuüben. Paulus ist ja ganz klar, wer früher gestohlen hat, der arbeitet mit seinen Händen, um weitergeben zu können. Ein völlig neuer Lebensstil. Und das geht nicht so einfach, wenn man sich das auch vornimmt. Sondern wir haben da den Heiligen Geist, der uns da wirklich hilft. Der Geist wirkt wie eine kardiologische Rehabilitation. Die Kraft, die einen neuen Lebensstil einübt. Römer 8, Vers 13, denn wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Es geht darum, die alten Verhaltensweisen abzulegen und neue sich anzugewöhnen. Das ist ein Trainingsprogramm. Und der Coach, den wir dazu bekommen haben, das ist der Heilige Geist, der mich trainiert, der mir hilft, diese Kraft, die stärker als meine alten Verhaltensweisen ist, zur Anwendung zu bringen. Und so wirkt der Heilige Geist. Er wirkt in uns als dieser permanente Impulsgeber, so ein Herzschrittmacher, und gleichzeitig übt er ganz konkret mit uns neue Verhaltensweisen ein. Und wir wissen ja alle, wo wir unsere Baustellen haben, wo es noch hapert, wo wir noch viel zu weit von dem entfernt sind, was die Bibel uns eigentlich vormalt, wie ein Christ leben sollte. Und da nimmt der Heilige Geist uns an der Hand. Er hat uns in eine Gemeinde hineingeschickt, wo wir ermutigt werden zu dem neuen Lebensstil. Die Brüder predigen darüber. Oder wir haben vielleicht Bücher, was weiß ich, von Tim LaHaye, der hat exzellente Bücher, wo es um das Einüben eines neuen Lebensstils geht. Das ist ganz praktische Arbeit, Tag für Tag. Das ist ein Trainingsprogramm. Es macht nicht immer Spaß. Aber das ist das, was Gott uns verordnet hat. Und der Coach, der uns dabei anleitet, das ist der Heilige Geist. Ihr seht, der Heilige Geist hat im Prinzip alles übernommen. Alles, was wichtig ist in unserem Leben, das ist uns der Heilige Geist gesandt worden. Die Kraft, die einen neuen Lebensstil einübt und auch die Kraft, die meinen Charakter verändert. Weil das ist dem Heiligen Geist das Wichtigste. Die Frucht des Geistes. Und als Frucht des Geistes werden nicht 35 Bekehrte im Laufe deines Lebens aufgezählt und 4 Missionsreisen und nicht nur den 10., sondern den 5. geben oder diese Dinge. Nein, die Frucht des Geistes, da werden Charaktereigenschaften aufgezählt. Das heißt, der Heilige Geist wirkt in uns, um uns Christus immer ähnlicher zu machen und diese Frucht reifen zu lassen. Und sehr interessant, es sind nicht Früchte, sondern es ist eine Frucht. Denn wenn es Früchte wären, ich kenne mich und wahrscheinlich kenne ich auch euch, dann werden wir, wenn es Früchte wären, dann würden wir sagen, ja, lieber Gott, ich suche mir die Liebe aus und die Freude, das mit der Langmut, da der Bruder da hinten, der soll mal die Langmut übernehmen und die Geduld, darum kümmert sich diese Schwester, dann würden wir das Ganze aufdröseln und jeder würde sich das aussuchen, was ihm am besten gefällt. Aber das gibt es nur im Paket. Es ist die Rede von der Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Die Frucht des Heiligen Geistes. Und wer den Geist nicht hat, der wird diese Frucht niemals bekommen. Und wer dem Geist keinen Raum gibt, der wird diese Frucht auch nur sehr gebrochen darstellen. Es gibt ja auch unter uns Christen die komischsten Typen. Und jeder gehört irgendwie so auf seine Art auch dazu. Aber bei den meisten fällt dieses Komischsein recht mild aus. Da sticht es nicht so ins Auge. Die meisten von uns sind so normale Durchschnittschristen, so mit ihren Kanten, aber irgendwie kommt man damit zurecht. Aber dann gibt es welche, bei denen das einfach ganz, ganz deutlich ist. Das sind alles Zeichen dafür, dass wir nicht mit dem Geist erfüllt sind. Und dass wir dem Geist nicht erlauben, diese Frucht in diesem Umfang zu wirken. Aber das ist doch seine Hauptaufgabe. Die Kraft, die zum Leben erweckt, die am Leben erhält, die Kraft, die mir hilft, den neuen Lebensstil einzuüben. Zu all dem ist uns der Heilige Geist geschickt worden. Es ist interessant, dass schon im Alten Testament, weil wir das Bild einer Herzoperation verwendet haben, schon im Alten Testament stellt der Herr Jesus sich als ein Arzt vor. Stellt sich Gott als ein Arzt vor. Besonders als ein Kardiologe. Er hat es auf unser Herz abgesehen. In Römer Brief 8, Vers 9. Denn wenn jemand diesen Geist von Christus nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Römer 8, 14. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Kinder Gottes. Das heißt, all das, was wir jetzt gesehen haben, all die Herrlichkeiten, das alles hängt am Wirken des Geistes. Aber es ist der Geist von Christus, Also wenn jemand heute Abend hier ist, der Christus noch nicht kennt, für den sind das böhmische Dörfer, von denen ich rede. Das ist Utopia. Das ist eine Welt, die du nie erreichen wirst aus eigener Kraft. Ein Gebilde, von dem man träumt, so wie Science-Fiction-Romane geschrieben werden. Man liest sie mit Spannung und man findet das toll und gleichzeitig weiß man, für mich ist es nicht, das wird es eigentlich nie geben. Wer Christus nicht hat, für den ist all das, was über den Heiligen Geist gesagt wird, einfach nur Science-Fiction. Und weiß, schön zu lesen, aber nichts für mich. Es hängt alles an Christus. Wer Christus hat, der hat den Geist, der von Christus gesandt ist. Der hat das Leben. Der hat ein neues Herz. Dem wurde der Herzschrittmacher einverpflanzt und der hat einen Coach, der ihm hilft, einfach das neue Leben einzuüben. Es ist der Heilige Geist, gesandt von Christus. Wer Christus nicht hat, der hat niemanden, der ihm den Geist senden könnte. Deswegen war es mir wichtig, bevor ich von der Erfüllung des Heiligen Geistes rede, dass wir so dieses allgemeine Wirken sehen und vor allen Dingen das eine sehen. Der Heilige Geist arbeitet nur, wenn er von Christus gesandt wurde. Er kommt nicht von selbst. Er hat Christus nicht vorweggegriffen. Er ist nicht auf die Erde gekommen und in Johannes 14 sagt Christus mit einem, ach hoppla, da ist er ja schon. Sondern er hat gesagt, ich werde ihn senden und erst dann ist er gekommen. Und wer Christus nicht hat, der hat eben auch den Geist nicht. Alles oder nichts. Entweder ich besitze durch die Bekehrung den Heiligen Geist und damit alles, oder ich besitze ohne Bekehrung gar nichts und bin verloren. Und all das, was wir morgen dann miteinander bedenken werden, wird etwas sein, was wunderschön ist, aber nicht für dich. Ja, Jesus lädt einfach ein. Und das möchte ich auch tun, falls eben jemand diesen Schritt noch nicht getan hat. Sich die Gemeinde so angeschaut hat, vielleicht auch aus dem christlichen Elternhaus kommt, man ist alles gewohnt, man weiß, wie man sich richtig verhält, wie man sich in der Gemeinde zu verhalten hat, damit alle einen freundlich anlächeln. Aber wenn man Christus nicht hat, der Herr Jesus sagt, kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladen. Und vielleicht ist es dann einfach an der Zeit, vielleicht auch heute Abend, in deinem Bett, in deinem Zimmer, in die Ambulanz zu gehen, in die kardiologische Ambulanz und zu meinem Jesus zu gehen. Du hast mich eingeladen. Ich gehöre zu den Mühseligen und Beladenen. Man sieht es mir nicht so an. Ich habe es gelernt, im Laufe der Zeit das zu überspielen. Ich mache mir einen freundlichen und kecken Eindruck, aber du weißt, wie es in mir ausschaut. Heute Abend möchte ich in die Ambulanz kommen, damit ich morgen zuhören kann, als jemand, der den Herzschrittmacher schon in sich hat. Und diese Ambulanz, die ist immer offen. Der Jesus wartet immer. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Morgen geht es dann weiter mit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist.